Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Lieber Herr Fischer, gleich mal ganz direkt gefragt, haben Sie Verständnis für Menschen, die Strawinsky nicht so leiden können? Und was sagen Sie, damit diese Menschen ihre Meinung ändern?
Ich verstehe Sie, weil Sie keine Kinder und keine Tiere sind. Angeblich hat Strawinsky gesagt, dass die Tiere und die Kinder verstehen meine Werke am besten. Jetzt diese Erwachsene, also sind natürlich ausgeschlossen aus diesem Genuss. Am besten könnten sie das innere Kind in sich irgendwie aufwecken oder wecken lassen. Und dann wird das innere Kind Strawinsky lieben. Aber viele Leute schämen sich, aber probieren sie.
Es gibt auch ein anderes Zitat, da geht es auch um die Liebe statt des Respekts. Also zu viel Respekt vor der Musik, den Musikern, den Komponisten bekommen die Menschen beigebracht und sie sollen mehr Liebe lernen, hat auch Strawinsky gesagt.
Na, das finde ich sehr schön. Diese ganze Respekt-Idee war für ihn vielleicht zu heilig. Also er war schon ein provozierender Mensch mit vielen Grimassen und vielen Scherzen und, na, ich glaube nicht teuflisch. Er war kein dämonischer Charakter, aber ein witziger auf jeden Fall. Und diese humorvolle Natur, das ist das Essentielle bei Strawinsky. Natürlich hat er seriöse Stücke, wir werden auch einige aufführen, aber das, was das ganze Lebenswerk beherrscht, ist ein auf jeden Fall lustig, lächelnd und die Sonne strahlt.
Kann man sagen, dass diese Werke, die scheinbar witziger oder strahlender sind, die bekannten sind und die ernsten Werke sind, die weniger bekannt sind und die haben Sie jetzt auch mit integriert in das Programm?
Das bezweifle ich ein wenig. Also zum Beispiel Sacre du Printemps finde ich provozierend, schockierend, sehr modern, aber eigentlich seriös. Jemand wird geopfert. Das ist eine uralte russische, so ein Ritual, ein paganisches Ritual mit Menschenopfer. Also das kann man nicht lustig auffassen. Es ist provozierend, aber unglaublich intensiv. Dann gibt es natürlich, das stimmt, einige lustige Werke und witzige, so wie Petruschka zum Beispiel, wobei vielleicht ein morbid Humor kommt da auch rein. Ich glaube, Strawinsky spielt immer mit seriös lustig zusammen, mit diesen zwei Extremen. Und gerade die Kombination war für ihn aufregend.
Sie haben als Herz des ganzen Festivals die drei Ballette, die Diaghilev-Ballette aus Paris genommen, also Petruschka, Feuervogel und Le Sacre. Nun hat man damals diese Werke als provokant und noch schlimmer als verstörend und zerstörerisch geradezu wahrgenommen. Ich glaube, das lag zuallererst an der Inszenierung, an dem Ballett, an den Kostümen und nicht so sehr an der Musik, oder?
Ja, teilweise. Der große Tänzer war Nijinsky. Nijinsky war nicht so ganz angezogen. Also er hat schon Kleider gehabt, aber spärlich. Das war für die Zeit natürlich aufregend und empörend. Und der Nijinsky hat sowieso eine Choreografie gemacht für Le Sacre du Printemps, was auch nicht in Harmonie war mit der schönen alten romantischen Balletttradition, sondern echter moderner Tanz. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass bei Sacre du Printemps diese große Krawalle war bei der Uraufführung mit Tomaten, Eier oder was noch da rundfliegt. Auch die Musik. Die Musik war schockierend, aber Nijinsky sicher noch aufregender.
Das Schockierende an dieser Kunst hat etwas vorweggenommen, was danach wirklich schockierend war, nämlich der Krieg. Also kann man gerade diese Ballette auch als Vorwegnahme der Zerstörung oder der Explosion, der Implosion der Reiche, der Ordnung in Europa sehen, des Krieges?
Ja, weil was deutlich war für diese Generation, dass die alte Welt ist zu Ende. Was war die alte Welt? Die Romantik, das 19. Jahrhundert, schon Mahler hat deutlich gefühlt, dass ja, das geht nicht mehr, das löst sich auf, das hat solche Widersprüche, es geht einfach nicht weiter. Und dann kam diese junge Generation, diese Avantgarde-Generation, überall in der Kunst, von Picasso bis Stravinsky, die provozierend neue Sachen gemacht haben, weil das Alte geht nicht weiter so. Und diese Spannung hat die ganze Weltordnung überhaupt in Stücke zerspringen lassen. Es war alles gesprengt. Und dieses Gefühl, dieses allgemeine Gefühl, hat Stravinsky deutlich gefühlt und das widerspiegelt in seiner Musik.
Aber man sagt doch heute, die Welt ist chaotisch und undurchschaubar, die Menschen verstehen nicht mehr, was passiert, sie wollen deshalb die schöne, die einfache Musik. War es damals so anders?
Ja, was einfach ist, kam da auch auf. Zum Beispiel bei Stravinsky sind die Melodien ganz einfach. Er gebraucht so ziemlich primitive oder ganz einfache russische Melodiedrehungen, die werden immer wiederholt, variiert, eine hypnotische, ständige, repetitive Wiederholung von diesen Urmelodien, diese ganz einfache, liederhafte Melodien. Es war vielleicht tatsächlich ein gehen wir zurück in eine primitive Welt. Was wir nicht mehr hören möchten, ist diese üppige, zu komplizierte postwagnerianische Romantik. Also weg damit. Jetzt sollen die neuen Leute kommen.
Stravinsky hat noch sehr viel mehr danach geschrieben, auch Ballettmusik. Sie eröffnen das ganze Festival mit Jeux Descartes. Das ist ein Ballett aus einer anderen Zeit und deshalb auch ganz anders gestaltet. Es ist natürlich wieder der typische Witz von Stravinsky, ein Kartenspiel in Tanzform. Aber musikalisch ist es ganz anders.
Ja, mein Konzept war, dass wir jetzt drei Programme haben mit drei Orchestern, mit dem Konzertgebäudeorchester aus Amsterdam, mit dem Budapest Festival Orchester und das Konzerthausorchester. Und diese drei Programme haben drei große Säulen. Das sind diese bekannten großen Meisterwerke, die drei großen russischen Ballettstücke. Feuervogel, Petruschka, Sacre du Printemps. Daneben wollte ich eine große Variation anbieten, dass man das Reichtum von Stravinsky hört. Stravinsky war ein Komponist, der immer neue Wege eingeschlagen hat, neue Stile angefangen hat und einige verborgene, wunderbare Schätze sind da dazwischen. Und die zu hören ist wunderbar, weil natürlich stehen sie in Schatten von diesen drei großen Meisterwerken. Aber jetzt in diesem Zyklus kommen Lieblingsstücke von mir vor, genau wie Jeux de Cartes, einer der lustigsten Stücke der Musikgeschichte. Das wunderbare Streicherstück Concerto en Re. Damit fangen wir das Konzert Montag mit dem Konzertgebäudeorchester an. Das hat einen zweiten Satz, wo ich also immer wieder Tränen in den Augen bekomme. Das ist so wunderschön. Und dann kommen noch einige weniger bekannte, aber fantastische Musikstücke. Montag Capriccio, ein Klavierkonzert. Das ist auch herrlich. Das war auch ein Lieblingsstück von Stravinsky, was er selber am Klavier sehr oft aufgeführt hat. Und dann kommen noch echte Raritäten vor. Ode mit dem Konzerthausorchester, ein sehr seriöses Stück. Und dann zwei kleine Witzmusik, kann man sagen. Scherzo alla Russe und Tango mit dem Budapest Festival Orchestra.
Bevor wir kurz nochmal über dieses Ode-Stück, diesen Canto Elegiaco sprechen, die Ballette aus der Diaghilev, der Pariser Zeit, sind ja nun schon sehr alt. Und es gibt ja auch Kollegen von Ihnen, die es schon als historische Aufführungspraxis quasi sehen. Wie wichtig sind Ihnen diese Klangideen, die damals ja doch noch irgendwie eingeschränkt waren wegen der Instrumente, wegen der Örtlichkeit, wegen vielleicht auch der Frage, was konnten die Musiker wirklich damals in diesem ja, diesem Muckenorchester, würde man vielleicht sagen, die diese Ballette gespielt haben, was konnten die wirklich von dem spielen, was Stravinsky sich vorgestellt hat? Also wie gehen Sie da an dieses Klangbild heran?
Es geht nicht um Authentizität oder so etwas, aber zum Beispiel fängt der Sacre du Printemps mit diesem enorm hohen Ton von einem Fagott an. Na, wie klang das damals? Vielleicht nicht so schön. Vielleicht war das ein bisschen so bizarr, etwas Ungutes, etwas sehr Extremes. Dann sind wir sofort in einer paganischen Welt von einer ganz anderen Kultur. Das kann etwas schon sagen, aber wir sind noch nicht so weit weg. Also 100 Jahre, das war gestern. Wir erinnern uns, also wir, die älter sind als 100 Jahre, wir erinnern uns genau an den Klang.
Dann waren Sie vielleicht auch dabei, als die Frau von Koussevitzky gestorben ist, und da müssen wir jetzt über dieses letzte Stück sprechen. Sie haben schon gesagt, die Ode ist auch vielleicht eher ungewöhnlich ernst für Stravinsky. Und trotzdem, es ist ein Trauergesang sozusagen. Aber wenn man sich vorstellt, Schostakowitsch oder irgendjemand hätte ein vergleichbares Stück geschrieben, das wäre doch sicherlich sehr anders geworden. Also auch hier, Stravinsky ist letztlich ein Mensch, der die Leichtigkeit sucht, auch in der Liebe und der Zuwendung zu einem Menschen, der ihm sicherlich auch sehr wichtig war.
Ja, ich glaube, das stimmt. Stravinsky hat eine mozartische Natur gehabt. Leicht, eigentlich glücklich als Grundstimmung. Also er war kein Skeptiker oder irgendwie ein deprimierter Komponist. Lustig und immer freudevoll, geistreich, sehr, sehr klug, immer. Natürlich hat er, wir alle, lustige und traurige Stimmungen im Leben gehabt, und das hat er beides geschrieben. Oder ist ein Trauerstück. Jeu de Cartes ist das Lustigste, was man sich vorstellen kann. Dann wird man die Vielfalt von Stravinsky erleben können.